Ja, herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge der Harz hinter den Kulissen. Ich sitze hier zusammen mit meiner Kollegin Maren. Hallo Maren.
Hallo Luca.
Du warst ja schon öfter mal bei uns im Podcast zu hören. Einmal auf jeden Fall schon beim Yellow Jockey. Ich weiß gar nicht, wann noch. Warst du noch mal irgendwann?
Genau, das war die Folge 91 zum Regulus-Projekt.
Und ja, na klar, du hattest schon eine eigene Folge, logischerweise, wie kann ich das vergessen? Denn darum geht es ja heute auch, um das Regulus-Projekt, die zweite Folge dieser Serie. Und zu diesem Anlass sitzen wir hier in Göttingen, besser gesagt an dem Nordcampus der Uni Göttingen. Und genau, vielleicht kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einmal kurz sagen, worum es heute im Allgemeinen geht und wer hier heute alles so zu Gast sein wird. Das sind nämlich mehrere Personen.
Ganz genau. Insgesamt sind es 4 Personen, die an dem Regulus-Reha-Projekt auch beteiligt sind. Vielleicht nochmal für die, die die Folge 91 nicht gehört haben. Reha steht hier nicht für eine Rehabilitationsmaßnahme im klassischen Sinne, wie wir es vielleicht vom Gesundheitstourismus kennen, sondern es geht um die regionale Entwicklung Harz. Und es werden 4 Mitarbeiter des Projektes zu Wort kommen, die sich aus verschiedenen Perspektiven dem Waldwandel im Harz nähern. Das ist zum einen Professor Dr. Dirk Jäger, der sich mit dem Thema Arbeitssicherheit im Wald beschäftigt, genauso wie mit Pflegemaßnahmen, die in den Wäldern des Harzes notwendig sind. Dann werden wir Leona Ottens zu Gast haben. Sie beschäftigt sich mit Simulationen. Keine Angst, es wird nicht zu theoretisch werden, sondern es geht darum, welche Faktoren sind zu berücksichtigen, wenn man Wälder anpflanzt, hinsichtlich des Ertrages, der am Ende, wenn der Baum gefällt wird, damit erzielt werden kann.
Da geht es natürlich um Wirtschaftswälder, nochmal dazu gesagt. Also nicht vielleicht, wie der jetzt der ein oder andere denkt, der Wald als Naherholungsgebiet, sondern so ein Wald muss ja auch was bringen, sozusagen für den Menschen. Zumindest ist das ja sehr oft so in Wirtschaftswäldern.
Genau, dann werden wir noch Ricardo Göhler zu Gast haben, der sich mit der erholungskonformen Wiederbewaldung beschäftigt. Also es geht da eher darum, was wünscht sich der Gast oder der Einheimische von dem Wald von morgen. Und als Viertes werden wir noch Susanne Bollmus zu Gast haben, Dr. Susanne Bollmus, die sich mit Hölzern beschäftigt, die man am Ende zu einem hochwertigen Möbelstück verarbeiten kann.
Jawohl, also ein vielseitiger Einblick in die Arbeit des Regulus-Projektes, die, was, wie man jetzt schon mitbekommen hat, sehr vielseitig ist. Genau, da werden nicht ganz alle Bereiche jetzt abgedeckt, natürlich. Ja, aber man kriegt schon mal so einen groben Einblick, würde ich mal sagen, ziemlich guten Überblick, oder?
Exakt, also wir haben 3 Bereiche, die wir damit abdecken können, also 3 Sichtweisen. Und ich glaube, das gibt schon mal einen sehr guten Einblick in die insgesamt 10 Teilbereiche, die an dem Projekt beschäftigt sind.
Ja, das hört sich schon mal gut an. Dann würde ich sagen, erwarten wir jetzt gleich hier den ersten Gast bei uns. Das wird nämlich der Dirk Jäger sein. Und dann sind wir gespannt, was wir heute von unseren Gästen hier alles so erfahren werden.
Ja, viel Spaß!
Der Harz hinter den Kulissen. Euer Podcast aus der magischen Gebirgswelt.
So, mir sitzt jetzt Professor Dr. Dirk Jäger gegenüber. Erstmal herzlich willkommen und vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Du bist in dem Teilprojekt Arbeitssicherheit und Pflegemaßnahmen. Vielleicht kannst du dich vorab erst einmal kurz vorstellen, bevor wir zu den eigentlichen Fragen kommen.
Ja, du hast ja schon gesagt, mein Name ist Dirk Jäger und ich bin hier Leiter der Abteilung Arbeitswissenschaft und Verfahrenstechnologie. Ich habe hier vor 40 Jahren angefangen zu studieren, habe dann den Abschluss gemacht, war dann hier als Promovent tätig, habe eine Promotion zum Thema Wegebau gemacht und da ging es darum, digitale Geländemodelle für die Planung einzusetzen. Habe dann das Referendariat in der Hessischen Landesforstverwaltung gemacht, war dann wieder hier zurück an der Uni, habe die Vakanz, damals war die Professur hier vakant, 3 Jahre geleitet und bin dann nach Kanada für 10 Jahre, war an der Uni University of New Brunswick tätig, bin dann 2011 zurück nach Deutschland, 5 Jahre in Freiburg gewesen und jetzt schon wieder 8 Jahre hier am Lehrstuhl in Göttingen.
Ja, vielen Dank. In eurem Titel steht ja bereits der Begriff Arbeitssicherheit. Vielleicht kannst du ein bisschen zu Beginn darauf eingehen, welche Gefahren für Forstangestellte sich ergeben, wenn sie auf den Waldflächen tätig sind.
Oh, da sind vielfältige Gefahren. Also einmal vom Boden her, wir haben unterschiedlichen Bewuchs, wir haben Schlinggewächse, wie zum Beispiel die Brombeere, wo man gerne drin hängen bleibt und dann stolpern kann. Wir haben Totholz, was auf dem Boden liegt, was dann auch sehr glitschig ist, gerade nach Regenfällen. Wir haben aber auch Totholz, was steht, also was zusammenbrechen kann und die Leute dann gefährdet. Und dann natürlich bei der Holzernte selbst haben wir das Problem, dass Holz, wenn es dann auf dem Boden liegt, zum Beispiel einem Baum gefällt wurde, dass dann die Äste unter Spannung sind und da kann es also zu schweren Unfällen kommen, wenn diese dann brechen, die Äste, oder auch wenn man einem Nachbarbaum touchiert, wenn ein Baum gefällt wird und da Totäste ausbrechen. Das sind also sehr viele Gefahren und deswegen ist ja auch die Waldarbeit immer noch die im Branchenvergleich gefährlichste Tätigkeit, die wir haben hier in Deutschland.
Es wird ja auch häufig davon gesprochen, dass die Bäume, die sich außerhalb des Nationalpark Harz befinden, geerntet werden. Wie kann man sich denn das Ernten vorstellen und welche Maschinen kommen dabei auch zum Einsatz?
Also ich nehme an, du meinst jetzt die abgestorbenen Fichten, die noch da stehen, die sogenannten Dürrständer.
Ganz genau.
Ja, also die Dürrstände, das ist auch abhängig davon, wie lange die schon abgestorben sind und welche Exposition. Also wenn wir zum Beispiel einen Süd-Südwesthang haben mit diesen Prallwinden und Sonneneinstrahlung, dann haben wir also sehr schnell diese Degradationsprozesse. Das heißt also, dass das Lignin abgebaut wird und die Bäume dann zusammenbrechen. Das geht schon innerhalb von 1-2 Jahren. Wenn wir diese Winterhangseiten haben, Nordexponiert, da halten sich die Bäume etwas länger. Grundsätzlich ist es so, wenn die abgestorben sind, dann sollten wir nicht mehr mit der Motorsäge die Bäume fällen, sondern dann Großmaschinen einsetzen, wie zum Beispiel den Kranvollernter, Harvester genannt. Da sitzt die Person, die die Maschine bedient, eben in einer sicheren Kabine und ist damit geschützt. Oder eben auch mit dem Bagger, mit einem Aggregat, dem Woodcracker zum Beispiel, auch da bin ich geschützt in der Kabine und kann dann diese Bäume, die eben leicht zusammenbrechen können, entweder abbrechen oder auch Kronenbruch, dass Teile sich vom Baum lösen können beim Fällprozess, da bin ich dann gesichert.
Mhm. Und wenn wir jetzt auf die Bäume im Allgemeinen eingehen, kann man die das ganze Jahr über ernten oder gibt es da bestimmte Voraussetzungen, zum Beispiel auch was den Niederschlag oder die Temperaturen angeht?
Nein, also traditionell war die Holzernte immer eine Wintertätigkeit. Und das lag aber oftmals daran, dass die Waldarbeiter eben saisonal beschäftigt waren und die halt im Sommer meistens ihren landwirtschaftlichen Betrieb versorgt haben und im Winter, wenn es da weniger zu tun gab in der Landwirtschaft, dass sie dann eben verfügbar waren für die Holzernte. Mittlerweile ist es so, dass die Holzindustrie ja das ganze Jahr Holzbedarf hat und unsere Maschinen natürlich, wir sprechen hier von 600.000 bis 700.000 Euro pro Erntemaschine, dass die natürlich auch möglichst gut ausgelastet werden. Und deswegen wird angestrebt, dass wir das ganze Jahr die Holzernte betreiben. Im Nadelholz geht das auch problemlos. Im Laubholz ist es schwieriger, gerade Laubholz im Saft, also auch mit Blättern draußen. Man kann überhaupt nicht in die Kronen schauen, wenn da Totholz drin ist, Totäste drin sind. Das ist sehr gefährlich für die Leute. Und auch stärkeres Laubholz können wir sowieso mit der Maschine schlechter ernten. Da kommt immer noch die Motorsäge zum Einsatz.
Okay. Wenn wir jetzt über die Baumkronen vielleicht sprechen, kommen da auch Drohnen manchmal zum Einsatz? Drohnen sind ja jetzt ja in der aktuellen Zeit in aller Munde. Können die bei Baumpflegemaßnahmen auch gewinnbringend eingesetzt werden?
Also Baumpflege sehe ich jetzt nicht so die Einsatzmöglichkeiten, aber zur Zustandserfassung, Vitalitätserfassung von Waldbeständen können die Drohnen eingesetzt werden. Wir selber hatten ja hier im Projekt die sogenannte Schnüffeldrohne, wo wir frühzeitig den Borkenkäferbefall dann auch detektieren wollten und zwar mittels Sensoren, Gassensoren, die wir in der Drohne positioniert hatten. um Alpha-Pinen zu detektieren. Alpha-Pinen ist ein Stoff im Harz und wenn die Bäume, also die Fichten befallen werden von dem Borkenkäfer, dann versuchen die, diese Käfer einzuharzen. Das heißt also, sehr viel Harz tritt aus und damit eben auch dieses Alpha-Pinen. Wir konnten da die Drohne schon sinnvoll einsetzen, sodass wir diese Grobbereiche, wo der Käferbefall war, auch lokalisieren konnten. Aber die Verwirbelung im Kronenbereich durch Wind macht es dann doch sehr komplex und schwierig, dann wirklich den einzelnen befallenen Baum zu detektieren. Aber die Drohnen werden eingesetzt, wie gesagt, zum Beispiel für Infrarotaufnahmen. Da kann man dann den Waldzustand, also den Welkeprozess zum Beispiel von Blättern auch drauf erkennen und damit zurückschließen auf die Wasserverfügbarkeit oder eben die Vitalität von Bäumen. Und da kommen die Drohnen sehr gut zum Einsatz. Neuerdings auch für die Drohnensaat. Also da werden dann Kahlflächen mit besät, wo ich vielleicht zu Fuß gar nicht hinkomme, gerade im Schutzwald, wenn man sich vorstellt, in den Alpen, nicht wo man keine Wege hat, dass man in die Flächen reinkommt, da sind die Drohnen natürlich wertvoll. Da kann ich dann eben auf diesen Kahlflächen auch Saatgut ausbringen, damit diese Kahlflächen wieder bewalden.
Okay, vielen herzlichen Dank für den Einblick in das Teilprojekt und weiterhin viel Erfolg.
Vielen Dank.
Machen wir weiter mit Susanne Bollmus. Du bist aus dem Teilprojekt Massivholz. Stell dich doch mal selber kurz vor. Was machst du hier genau?
Also mein Name ist Susanne Bollmus. Ich bin hier in der Abteilung Holzbiologie und Holzprodukte und bin anders als viele andere an dieser Fakultät Holztechnologin. Ich habe Holzwirtschaft studiert. Ich beschäftige mich also mit Holz und nicht mit dem Ökosystem Wald in erster Linie.
Also eher um die Verwertbarkeit des Rohstoffs sozusagen.
Genau, also nach meiner Selbsteinschätzung bin ich Materialwissenschaftlerin und beschäftige mich eben mit dem Material, was man daraus machen kann und wo auch die Limits sind.
Ja, wenn wir jetzt so im Harz durch den Wald gehen, dann nehmen wir so einen Baum ja erstmal einfach so als kompletten Baum wahr. Du beschäftigst dich dann ja wahrscheinlich eher so nur mit dem Baumstamm und wie groß der ist und wozu man den benutzen kann und so. Könntest du da vielleicht mal sagen, mit welchem Blick du auf so einen Wald schaust, wenn du durch den Wald gehst? Bestimmt mit einem anderen als jetzt der normale Waldbesucher. Und woran du jetzt festmachst, ob ein Baum zum Beispiel zu einem hochwertigen Möbelstück gemacht werden kann oder nicht?
Also man kann am Wuchs von Bäumen natürlich schon sehr viel sehen. Das ist, denke ich, jedem einleuchtend. Wenn viele Äste an einem Stamm sind, dann werden sich die Äste auch im Holz fortsetzen und sind da sichtbar. Und für viele Anwendungen möchte man Äste entweder haben oder nicht. Also man kennt das zum Beispiel aus dem Fußbodenbereich, wo Äste durchaus attraktiv wahrgenommen werden. In Möbeloberflächen werden sie meistens nicht so attraktiv wahrgenommen. Das Gleiche gilt für Krümmung oder ähnliche Merkmale. Also ich kann an einem Baum, wie er gewachsen ist, tatsächlich schon sehen, für welche Verwendungen er später geeignet ist. Wobei ich jetzt gleich gerne einschränkend sagen würde, dass Möbel nicht mein Fokus sind, weil ja, für Möbel brauchen wir keine großen Längen. Da kann man auch zwischen zwei Ästen was quasi rausschneiden und es würde noch reichen. Mich interessiert vor allem die Nutzung in lasttragenden Bereichen, also in einer Konstruktion und da vor allem im Holzbau, weil dort die großen Mengen des Holzes, was wir verwerten, eben reingehen. Und deswegen schaue ich mir an, ob ein Stamm, wenn er liegt, ich bewerte das Holz meistens, wenn er liegt, nicht so sehr, wenn die Bäume noch stehen, eben dafür geeignet ist oder nicht.
Lasttragender Bereich ist dann zum Beispiel sowas wie ein Dach oder was kann ich mir darunter vorstellen?
Also der gesamte Holzbau, also der Dachstuhl ist sozusagen bei uns hier in der Region ja standardmäßig Holz, aber es geht ja immer mehr, es wird ja immer mehr auch wirklich in Holzbauweise gebaut und dass es halt eben auch um Decken und Wandelemente geht.
Was muss denn da so ein Holz an Merkmalen mit sich bringen, damit das dafür besonders gut geeignet ist?
Muss eine hohe Festigkeit und eine hohe Steifigkeit aufweisen.
Wodurch bekommt Holz? Also kann man da sagen, dass es bestimmte Baumarten gibt, die sich grundsätzlich besser eignen, um daraus sowas zu fertigen oder um es zu verwerten? Oder kann man auch sagen, das hängt auch mit den Umweltfaktoren zu tun, zusammen, womit hat das zu tun, ob jetzt ein Holz fest ist zum Beispiel?
Ja, also es ist In erster Linie die wichtigste Eigenschaft, die mit den Festigkeiten zusammenhängt, ist die Dichte. Also wir sprechen bei Holz von der sogenannten Rohdichte. Das bedeutet, dass wir uns eine Masse pro Volumen anschauen. Mhm. Das bestimmt die Dichte. Und grundsätzlich sind die Laubhölzer im Schnitt, weisen eine höhere Dichte auf als Nadelhölzer und sind deshalb sehr gut geeignet. Aber wir nutzen in Deutschland oder in Europa fast nur Nadelholz, weil wir eben ja viele, viele Jahrzehnte die Fichte hatten. Das war die Baumart Nummer eins und deswegen nutzen wir bisher auch leider überwiegend Nadelhölzer für den Holzbau. Im Hinblick auf den Waldumbau und die zukünftigen Anteile von Laubhölzern würde ich mir wünschen und halte ich es für notwendig, dass wir auch viel mehr mit Laubhölzern bauen.
Ja, hat ja wahrscheinlich auch was damit zu tun, dass Nadelhölzer schneller wachsen, oder?
Genau, sie wachsen schneller und der Wuchs ist ein ganz anderer. Also wenn man sich so eine Fichte vorstellt, dann haben wir ganz kleine Äste. Wir haben normalerweise große astfreie Längen. Mhm. Und wenn man sich so einen Laubbaum vorstellt, eine Eiche, eine Kastanie, eine Birke, eine Esche, dann haben wir ganz andere Äste, ganz andere Größen von Ästen. Und sie wachsen halt viel, viel langsamer. Ja. Es gibt ja schon einen Grund, warum wir so viel Fichten nach dem Zweiten Weltkrieg angepflanzt haben. Sie sind einfach sehr schnellwüchsig und produzieren Holz, was wir sehr gut verarbeiten können.
Wo du das gerade mit der Dichte gesagt hast, fällt mir ein, dass ich mal gehört habe, dass so Obsthölzer, also Kirsche oder sowas, auch besonders gut zum Beispiel zum Feuermachen gut sind. Ich weiß nicht, ob das so stimmt, weil die eine hohe Dichte haben und das Holz lange sozusagen brennt. Stimmt das oder ist das so eine urbane Legende?
Nee, also alle Hölzer, die eine hohe Dichte haben, sozusagen haben Mehrheitswert, weil wenn man sich vorstellt, man hat ein Stückchen Holz und da hat man die Zellwände und im Zelleninneren ist Luft. Die Luft bietet keinen Heizwert, sondern natürlich die Zellwände bieten den Heizwert und deswegen sind Hölzer mit einer hohen Dichte besser geeignet, aber es spielen noch andere Faktoren hinein, ob ein Holz gut brennt oder nicht. Das ist erstmal nicht nur die Dichte, sondern da spielen auch Inhaltsstoffe rein. Also ehrlicherweise ist die begehrteste Holzart für Brennholz die Buche. Die hat ein gutes Verhältnis zwischen Brennbarkeit und Dichte.
Ja, was geschieht denn aber mit Holz, was jetzt vielleicht nicht so optimal ist, weil es zum Beispiel der Baum vom Borkenkäfer befallen ist, in gewisser Weise Totholz vielleicht auch, was oder wie kann so Holz noch verwertet werden?
Ja, auch da haben wir in unserer Abteilung große Forschungsprojekte, die sich damit beschäftigen. Die Frage ist immer, der Käfer an sich, der Borkenkäfer lebt ja sozusagen unter der Rinde, deswegen heißt er ja auch so. Das Holz, wenn es frisch vom Borkenkäfer befallen ist, kann man konstruktiv nutzen. Die Frage ist, wie lange steht das Totholz, wenn man es so nennt, im Wald? Und da ist einfach häufig die Problematik, dass dann noch ein Holz abbauender Pilz hinzukommen kann. Das heißt, Pilze, die sich von der Zellwand ernähren und die Festigkeit leider herabsetzen. Das heißt, der Borkenkäfer an sich ist nicht das Problem, aber wenn das Holz so lange im Wald gestanden hat, bevor es geerntet oder abtransportiert wurde, dann verliert es an Festigkeiten und ist nur noch begrenzt einsetzbar.
Okay, also gibt es da jetzt noch keinen konkreten Verwendungszweck für?
Nee, man muss sich immer ziemlich genau angucken, ob es noch konstruktiv nutzbar ist oder nicht.
Ja, in den vergangenen Monaten warst du ja auch schon viel in den Wäldern im Harz unterwegs und hast die Qualität von nachwachsenden Bäumen untersucht, was jetzt gerade bei uns sehr viel der Fall ist. Nachwachsende Bäume sieht man an jeder Ecke. Wie hast du das gemacht und was sind da so deine Erkenntnisse draus gewesen?
Ja, ich konzentriere mich in diesem Projekt, aber auch in anderen Projekten und mit anderen Forschungsfragen momentan vor allem auf die Holzart Birke. Das ist eine Baumart, die eigentlich auf Freiflächen früh wächst. Das ist eine Pionierbaumart, das ist eine der ersten Baumarten, die sozusagen auf Freiflächen wachsen und deshalb auch in der natürlichen Verjüngung eigentlich sehr gut funktioniert. Im Harz muss man ein bisschen auf die Höhenlagen schauen, ob die Birke dort wächst oder nicht, aber es gibt Bereiche im Harz, wo wir sehr schöne Birken gefunden haben, die wir bewerten am stehenden Stamm. Wie gesagt, als Holztechnologin schaue ich mir eigentlich das liegende Holz an, aber wir können ja jetzt auch nicht alle Bäume ernten. Stammbestand. Deswegen schauen wir uns die erstmal am stehenden Stamm an und haben Qualitäten bewertet und eingeschätzt, ob diese Birken für den konstruktiven Holzbau grundsätzlich geeignet sind. Momentan dürften wir sie dafür noch nicht einsetzen, weil dafür eine bauaufsichtliche Zulassung notwendig ist. Aber wir machen sozusagen die Vorarbeiten zu sagen, wer ist grundsätzlich möglich. Und da haben wir tolle Birken im Harz gefunden, die wir also die wirklich sehr hervorragende Qualitäten aufweisen und aus denen man wirklich viel machen könnte. Würden wir sie ernten und würden wir sie einschneiden und zu Baumaterial verarbeiten. Bisher machen wir das mit der Birke nicht so. Das ist aus forstwissenschaftlicher Sicht eine Baumart, die einfach für den Anfang, für die Aufforstung von Freiflächen sehr interessant ist, aber im Bestand häufig nicht als so wertvoll angesehen wird. Und jetzt werbe ich als Holztechnologin ein bisschen dafür, dass man mit dieser Baumart, die gute Dichten aufweist und deshalb auch gute Festigkeiten und Steifigkeiten hat, mehr machen könnte, als wir bisher in Deutschland getan haben.
Ja, ich kenne mich damit jetzt gar nicht aus, aber auf mich machen Birken auch den Eindruck, dass die auch schnell wachsen. Also an so Stellen, ich weiß nicht, an Rabenklippen zum Beispiel, da fahre ich immer regelmäßig mal mit dem Fahrrad lang. Da wird von Jahr zu Jahr, werden die Birken gefühlt immer 2 Meter höher, die da wachsen. Also ja, wachsen für mich in meinen Augen fast so schnell wie so eine Fichte.
Nee, stimmt nicht. Es ist eine gefühlte Wahrheit. Okay. Also wir müssen da schauen und deswegen ist das Projekt auch so interessant, weil es so viele Disziplinen zusammenarbeiten. Man muss, um eben einen geraden Stamm zu erhalten, der eben auch anständige Dimensionen aufweist und astfreie Längen aufweist, muss man die Birke schon waldbaulich behandeln und das früh, damit sie eine gute Krone ausbildet und dann auch eben in die Breite wachsen kann. Mich interessieren weniger die Birken, die irgendwie so an Alleen stehen oder hier und da mal eine Birke, sondern mich interessiert die Birke im Bestand, also in dem auf den Flächen, und das ist ja immer eine Mischbaumart, und dann muss man eben gut schauen, dass man die Birke waldbaulich so behandelt, dass ich dann eben auch einen Stamm erhalte, aus dem ich hochwertige Produkte herstellen kann.
Jawohl, dann bedanke ich mich ganz herzlich für diesen kurzen Einblick und ja, vielen Dank.
Ich bedanke mich auch.
Mir gegenüber sitzt jetzt Leona Ottens und sie ist in dem Teilprojekt empirische und modellhafte betriebliche Analyse beschäftigt. Hallo Leona, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, um hier beim Podcast dabei zu sein. Und vielleicht kannst du dich als erstes erstmal vorstellen und deine Tätigkeitsfelder.
Hallo Maren, ja, danke für die Einladung. Also ich bin Leona Ottens und bin Promotionsstudentin und Mitarbeiterin in der Abteilung Forstökonomie und nachhaltige Landnutzungsplanung von Professor Dr. Carola Paul an der Uni Göttingen. Und innerhalb meines Teilprojektes schaue ich mir die Wiederbewaldung aus der ökonomischen Perspektive an.
Ja, du bist jetzt gerade schon auf die Wiederbewaldung eingegangen. In der Vergangenheit waren ja viele angepflanzte Fichten, die Monokultur im Harz durch Trockenheit oder auch Schädlingsbefall, wie zum Beispiel dem Borkenkäfer, stark geschädigt worden, sodass mit ihnen eben nicht der ursprünglich gewünschte Ertrag erzielt werden konnte. Gerade vor dem Hintergrund, dass jedoch mit einem Großteil des Waldbestandes im Harz Geld verdient wird, es sich also um einen Wirtschaftswald handelt, ist es ja wichtig zu wissen, welche Baumarten gut miteinander harmonieren und sich auf den Böden im Harz gut entwickeln können. Dass man mit ihnen zukünftig Gewinn bringt, das Holz vermarkten kann. Du beschäftigst dich ja jetzt in deinem Teilprojekt mit Simulationen. Kannst du vielleicht auch ermitteln, unter welchen Voraussetzungen der höchste Ertrag mit dem Holz der Bäume erzielt werden kann und welche Faktoren dabei zum Beispiel auch eine Rolle spielen?
Also innerhalb des Teilprojektes schaue ich mir verschiedene Wiederbewaldungsszenarien an, das heißt die Wiederbewaldung mit verschiedenen Baumarten, wie zum Beispiel Buche, Eiche, Douglasia, aber auch wieder mit der Fichte, und auch die Wiederbewaldung mit verschiedenen Baumartenmischungen. Und für diese Szenarien simuliere ich die zukünftige Waldwachstumsentwicklung und bestimme dann, welchen Ertrag man zukünftig erwarten kann. Dieser hängt natürlich auch maßgeblich von der Baumart bzw. der Baumartenmischung und auch deren Kosten für die Begründung ab, So gibt es beispielsweise hochproduktive Baumarten wie die Douglasie, mit der man auch hohe Holzerlöse erzielen kann. Aber es gibt auch andere Baumarten, wie zum Beispiel mit der Buche, mit der sich dann geringere Holzerlöse erzielen lassen. Und die verschiedenen Baumarten haben natürlich auch unterschiedliche Risiken in Bezug auf den Klimawandel und den damit einhergehenden Schadereignissen, wie wir sie hier im Harz ja hatten. Und man kann natürlich zum Beispiel durch das Etablieren von Mischbeständen auch das Risiko etwas absenken. Das hat dann natürlich auch wieder Auswirkungen auf den ökonomischen Ertrag. Wir versuchen halt alle Punkte zu berücksichtigen und ermitteln dann so einen risikosensitiven ökonomischen Ertrag, den man für die verschiedenen Wiederbewaldungsszenarien erwarten kann. Und diesen können wir dann natürlich auch miteinander vergleichen.
Ja, das klingt sehr interessant. Und ist es auch möglich, durch deine Berechnungen zu ermitteln, wie teuer beispielsweise die Bepflanzung eines Hektars Bodens ist? Beziehungsweise macht es vielleicht sogar einen Unterschied, welche Baumarten angepflanzt werden? Ist zum Beispiel teurer, eine Buche oder eine Birke oder auch vielleicht eine ganz andere Baumart anzupflanzen?
Also die Baumart, die Pflanze, hat natürlich einen großen Einfluss darauf, wie teuer die Begründung ist. Und das ist gerade natürlich auch jetzt relevant, wenn ich riesige Flächen habe, die ich wieder bewalden muss. Da ist beispielsweise die Pflanzung von Buche teurer als jetzt die Pflanzung von Fichte. Aber neben der Baumart ist es auch noch entscheidend, ob ich diese jetzt wirklich auf der Fläche pflanzen muss oder ob ich nicht schon Naturverjüngung auf der Fläche habe. Das sind halt Jungpflanzen, die sich auf der Fläche natürlich etabliert haben, ohne dass ich sie jetzt als Mensch explizit gepflanzt oder gesät habe. Und wenn ich die Naturverjüngung auf der Fläche habe, sind die Etablierungskosten natürlich viel geringer, als wenn ich jetzt pflanzen müsste. Deswegen wird in der Praxis auch viel auf Naturverjüngung gesetzt, wenn es möglich ist. Und ein Punkt, den wir uns in unserem Teilprojekt genauer anschauen wollen, ist die Nutzung von aufkommender Naturverjüngung aus Pionierbaumarten. Das sind Baumarten, die nach einer Störung als erstes auf den Flächen wieder aufkommen würden. Da zählt beispielsweise die Birke, die du erwähnt hast, zu, aber auch die Eberesche. Und da interessieren uns die ökonomischen Auswirkungen, wenn wir jetzt die Pionierbaumarten nutzen, im Vergleich zur Pflanzung mit anderen Baumarten. Und wir vergleichen da auch verschiedene Szenarien, wie wir jetzt die Pionierbaumarten nutzen. Da schauen wir uns einmal eine Mischung aus Pionierbaumarten und anderen Baumarten wie Douglasie und Buche an. Und dann haben wir noch ein Szenario, wo wir die Pionierbaumarten quasi als Vorwald nutzen wollen, wo wir halt erst einen Bestand aus den Pionierbaumarten generieren und unsere Zielbaumart dann erst irgendwann in der Zukunft pflanzen.
Ja, du hattest erwähnt, dass auch Naturverjüngung genutzt wird. Kann es nicht aber trotzdem auch sein, dass es für die Waldbesitzenden sehr teuer wird, wenn sie die vielen Flächen wieder bewalden müssen?
Ja, da hast du recht. Also die finanzielle Situation eines Betriebes muss man natürlich berücksichtigen. Deswegen wollen wir uns in einem nächsten Schritt jetzt nicht mehr nur einzelne Bestände angucken, sondern einen ganzen Forstbetrieb. Und dazu optimieren wir, welches Wiederbewaldungsszenario auf welcher Kalamitätsfläche angewandt werden sollte. Und da finden dann auch verschiedene Einschränkungen Berücksichtigung. Dazu gehört halt auch dieses Finanzierungsproblem, was du angesprochen hast, was ja auch in der momentanen Situation wichtig ist, da so viel Fläche wiederbewaldet werden muss und das dann auch finanziell schwierig werden kann, aber auch von der Arbeitszeitkapazität, die zur Verfügung steht. Und weitere Einschränkungen, die wir berücksichtigen wollen, sind dann auch die verfügbare Arbeitskapazität für die zukünftige Pflege der wiederbewaldeten Wälder, die dann auf die Betriebe zukommt. Und auch, dass die Forstbetriebe regelmäßig Erträge generieren, da der Holzverkauf häufig immer noch die Haupteinnahmequelle der Betriebe ist. Und diese Zuordnung der Wiederbewaldungsszenarien soll dann auch unter verschiedenen Zielsetzungen geschehen, sodass wir dann halt neben der rein ökonomischen Betrachtung auch weitere Leistungen des Waldes berücksichtigen können.
Ja, vielen Dank, Leona, für die Beantwortung meiner Fragen. Das war schon mal ein sehr, sehr schöner Einblick in dein Teilprojekt. Und dann wünsche ich dir weiterhin ganz viel Erfolg bei der Bearbeitung.
Dankeschön.
Ja, jetzt ist Ricardo Göhler hier bei uns und Ricardo, du bist vom Teilprojekt erholungskonforme Wiederbewaldung. Das ist ja ein extrem schwer auszusprechendes, ein schwer auszusprechender Titel. Was kann man sich denn darunter vorstellen?
Ja, also im Endeffekt geht es eigentlich darum, um Erholung im Wald, was man als Person, als Besuchender oder Besuchende gerne sehen möchte. Und was sind denn so die Aspekte, die man im Wald wahrnimmt, die für einen persönlich vielleicht negativ, aber auch eben auch positiv sein können? Und wie kann man das jetzt aufnehmen, wie kann man diese Daten sammeln, sodass man wirklich herausfindet, was diese Werte sind? Und das ist so ein bisschen die Aufgabe, die ich habe, die ich mit meiner Forschung angehe.
Okay, also geht es da nicht nur darum, in welcher Art von Wald man sich besonders wohlfühlt, sondern auch, was man im Wald gerne macht? Oder was meinst du damit als Waldbesucher?
Ja, es kommt natürlich darauf an, was man dann genau als Methodik wählt und was man da genau als Ziel hat. Also wenn man jetzt beispielsweise sagt, Besuchende haben ja oft häufig einfach erstmal das Visuelle, was anspricht. Und das ist meistens auch das, was man am häufigsten untersucht, was am einfachsten ist. Mhm. Wenn man jetzt zum Beispiel von Geräuschen und so weiter ausgeht, ist es sehr viel schwerer, weil wenn man jetzt davon ausgeht, dass unser Ziel ist, eine Wiederbewaldungsstrategie zu entwickeln, dann ist das auch super schwierig, diese Geräuschkulissen irgendwie zu verändern effektiv oder da irgendwie auf Einfluss zu nehmen. Deswegen sind die visuellen Aspekte eigentlich immer das, was als erstes attackiert wird, adressiert wird und wo wir dann auch die Möglichkeit haben, einzuwirken oder die Förster in dem Fall, wenn sie die Strategien umsetzen wollen.
Kannst du denn dazu schon sagen, welche Art von Wald die Gäste und die Einheimischen, besonders bevorzugen? Also Laubwald, Mischwald, Nadelwald, die haben sich jetzt ja immer viele beschwert, als der Nadelwald flöten gegangen ist. Der schöne Nadelwald, ich persönlich fand den nie besonders schön. Ich finde so Mischwald irgendwie immer viel interessanter und auch Laubwald jetzt im Herbst gerade. Ja, hast du da irgendwelche Erkenntnisse?
Also jetzt gerade die letzte, Forschungsreihe, die wir gemacht haben, da war der Fokus ein bisschen auf diese Laubfärbung. Mhm. Das wurde durchaus auch gesehen und wurde natürlich auch wahrgenommen. Ist jetzt nicht so stark verbreitet, weil halt der Umschwung ja gerade auch in den Gebieten, wo ich untersucht wurde, erst gerade stattfindet. Interessant ist, dass so das, was ich jetzt aus meiner Kenntnis noch mit den Gesprächen mit den Leuten, die ich bei meiner Studie halt hatte, so dass der Mischwald schon das ist, was die Leute sehen wollen, das ist das, was sie in der Zukunft haben wollen. Gleichzeitig haben sie irgendwie dieses, ich würde sagen, das ist keine persönliche Einstellung, sondern eher eine mediale aufgebaute Einstellung, dass sie sagen, ja, die Monokultur, der Fichtenwald, den müssen wir ja wegkriegen, der muss ja weg, das ist ja schlimm. Und das heißt, sie bewerten den dann häufig auch sehr negativ, was ich auch in meiner Studie halt ein bisschen herausgefunden hatte. Und der Mischwald war halt immer der angestrebte Zustand, den die Leute sie gerne sehen wollen.
Ja. Okay, würdest du die Monokultur nicht als negativ bewerten, weil du das so sagst?
Also es gibt natürlich auch Leute, die sagen, dass das aus kulturellen, historischen Werten sagen, die, das ist mein Harz beispielsweise. Das ist mein Harz, das ist eine Fichtenkultur, das war immer ein bisschen dunkler, das war auch kühler im Sommer. Das ist halt das, was ich eigentlich damit verbinde. Das ist das, was ich gerne habe und auch, dass er im Winter zum Beispiel vollgrün ist, weil er einfach die Nadel nicht verliert. Das hat man natürlich bei einem Mischwald dann nur teilweise, wenn überhaupt.
Okay, aber dann geht es ja auch so darum, dass man sozusagen die biologischen und die menschlichen Bedürfnisse da irgendwie unter einen Hut bekommt.
Bei der Wiederbewaldungsstrategie, ja. Genau, ja. Also das ist klar, es muss sinnvoll sein. Es muss sowohl ökologisch als auch ökonomisch sinnvoll sein. Dafür sind wir halt in dem Projekt auch dran, dass wir alle versuchen, die Aspekte reinzubringen, die in unserem Fachbereich gerade liegen und dass wir das aber auch als Kompromiss sehen. Das ist auch so das ist unsere Aufgabe, dass wir eine Synthese schaffen, dass wir schaffen, Strategien aufzubauen, die alle Aspekte mit einbinden. Nicht nur eben ökologisch, nur ökonomisch, nein, alles.
Diese Untersuchungen, die du oder ihr da macht, wie laufen die genau ab? Also ich habe gehört, dass du auch bis jetzt in den Herbst hinein so Fotowalks gemacht hast. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen, wie das also ablief und wie das in die Gesamtuntersuchung mit reinpasst.
Ja, das hatte ich ja eben schon ein bisschen angesprochen. Das ist doch genau richtig, was du sagst. Fotowalk ist jetzt kein wissenschaftlicher Begriff, aber ich habe es so mal genannt, weil sich die Leute, die dann teilweise teilnehmen konnten oder wollten, da eher was drunter vorstellen konnten. Ich hatte denen Kameras ausgeteilt und das waren eigentlich zufällige Besucher, die auf diesem Liebesbankweg unterwegs waren und durften dort eben mit ihrer Kamera Fotos machen vom Wald, vom Waldbild, von Dingen, die sie als positiv oder negativ wahrnehmen. Und damit ich genau weiß, was sie fotografiert haben, wenn sie ein Foto machen, kann natürlich sein, dass man alles Mögliche meint, dass man aufschreibt, was das Motiv war, wie man es bewerten würde und warum diese Bewertung gewählt wurde. Und genau aus diesen Eintragungen kann man natürlich auch die ersten Informationen ziehen und sagen, okay, ja, die Monofichtenkultur finden die Leute nicht mehr so schön. Oder, weiß ich nicht, ein Mischwald ist für die das perfekte Waldbild.
Ja. Ja, sehr interessant. Kann man denn daraus jetzt schon, oder hast du daraus jetzt schon irgendwelche besonderen Erkenntnisse, jetzt unabhängig von diesem Großen und Ganzen, welche Waldart beliebt ist, was die Leute im Wald besonders anspricht oder was sie da besonders gut finden?
Ich habe das halt so ein bisschen unterteilt in Sachen, die dir Förster auch wirklich, wo da wirklich Einfluss genommen werden kann und Dinge, die mehr oder weniger außerhalb dieses Bereichs liegen. Aber klarer Fokus, negativer Fokus liegt natürlich auf Müll. Sobald Müll da ist, wird der auch sehr, sehr negativ wahrgenommen. Da kann man jetzt weniger darauf Einfluss nehmen als Förster. Das ist halt eine Sache, die mehr oder weniger von den Leuten selber kommen muss. Andererseits gibt es aber auch Dinge wie Verbisszäune beispielsweise, die in dem Gebiet, ich spreche jetzt nur für den Liebesbankweg, da wo ich es gemacht habe, das ist eine sehr eigene, sehr, sehr aufgegliederte Fläche mit sehr vielen verschiedenen Anteilseignern, dass da aber eben diese Zäune stehen und die Leute aber nicht wissen, wofür sie da sind. Und diese Zäune sind häufig dafür da, eben diesen Verbiss zu verhindern und eben Neupflanzungen zu machen. Aber wenn man keine Erklärung dafür hat, keine Infoschilder, keine nichts, dann nehmen die Leute das einfach nur negativ wahr und sehen dann beispielsweise auch keine Neuanpflanzungen, weil sie die vielleicht in einem kleinen Rahmen gar nicht sehen können, weil Neuanpflanzungen häufig einfach so ein bisschen untergehen. Ich würde sagen, das ist halt so eine Erkenntnis, dass man sagen muss, okay, wenn wir das haben, wenn wir so eine Verbisszäune sehr nah an so einen Wegen haben, müssen wir vielleicht mehr Informationen dazu aufstellen. Was genau machen denn diese Zäune? Wofür sind sie da? Dann werden sie auch nicht so negativ wahrgenommen, sondern vielleicht sogar positiv.
Geht es dann wirklich nur um das, was abseits vom Weg liegt oder zum Beispiel auch so, also ich stelle mir das so vor, ist ja auch ein Unterschied, ob man auf einem dünnen Pfad jetzt so lang geht, was ich persönlich immer sehr schön finde, ob man auf so einem breiten Forstweg unterwegs ist. Genau, vielleicht habt ihr in die Richtung auch irgendwas untersucht?
Also in dem Fall jetzt mit der Photowalk haben wir es nicht untersucht, weil es ist ja nur eine Strecke, das ist ungefähr 1,5 Kilometer. Der Weg ist da relativ einheitlich, ja. Ist ja auch sehr touristisch, das heißt, er ist schon mehr oder weniger gut ausgebaut. Mhm. Aber ja, auf jeden Fall, diese kleineren Wege sind oftmals so die Dinge, die positiver wahrgenommen werden. Also wenn es so verschlungene kleine Wege, die so ein bisschen heimlich wirken, die sind natürlich ein bisschen positiver als jetzt eine breite Straße, wo auch öfter mal die Forstmaschinen fahren. Ja. Das ist natürlich negativ und auch so Totholzreste und so weiter, die rumliegen, sind auch meistens Dinge, die sie halt negativ wahrnehmen. Das beinhaltet natürlich dann auch eben solche Forstarbeiten, die dann halt mit Resten da bleiben, also Äste und sonst wie, die werden auch oft negativ wahrgenommen.
Ja, ein sehr interessanter Bereich auf jeden Fall. Könnten wir jetzt noch sehr lange drüber reden. Das würde jetzt, glaube ich, noch den Rahmen sprengen. Aber ich bedanke mich ganz herzlich für diesen interessanten Einblick von dir und ja, wünsche weiterhin ganz viel Erfolg bei den Untersuchungen und auch der praktischen Umsetzung dann später.
Vielen Dank.
Weitere Blicke hinter die Kulissen des Harzes findet ihr ab sofort überall, wo es Podcasts gibt. Noch mehr spannende Geschichten und alle Informationen zu eurem Harzurlaub gibt's unter www.harzinfo.de.